Ich grüße euch alle auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Wir haben heute Morgen das Thema Ökumene, woher und wohin. Ökumene von Oikos, das Haus. Oikumene, die von Menschen bewohnte Erde, dieser Begriff. Ich werde aber jetzt keinen Vortrag, sondern eine Predigt halten, am Sonntag natürlich. Und die Technik habe ich ein bisschen schwitzen gebracht, weil ich jetzt manches geändert habe. Aber deshalb sage ich nochmal den Ablauf. Und zwar, zunächst werde ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Keine Angst, die Bibel kommt nachher sehr ausführlich, aber zunächst mal eine Geschichte zum Einstieg. Dann nochmal der Begriff Ökumene und dann mit Gottes Hilfe eine Auslegung in Auszügen von Johannes, Evangelium Kapitel 17 und Offenbarung Kapitel 17, die wahre Einheit der Gläubigen, die falsche Einheit Babylons. Das wird ein wichtiges Thema dann sein. Und dann schließlich noch ein Blick auf die Frage, die Beziehung der Gläubigen zum Katholizismus, wie ist das einzuordnen? Das wird ja immer aktueller, auch in der Evangelischen Allianz, wo man auch jetzt immer mehr katholische Bischöfe, Würdenträger und auch andere von Konfessionen einlädt. Zunächst also eine kleine Geschichte, und die Geschichte heißt, die habe ich selber mal geschrieben vor einigen Jahren aus aktuellen Anlässen, wie eine evangelische Freikirche in die Gemeinschaft mit dem Antichristen kam. Eine wahre Geschichte. Und die passiert tagtäglich in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und vielen anderen Ländern. Nun, wie kam diese kleine evangelische Freikirche in die Gemeinschaft mit dem Antichristen? Zunächst schloss sich die kleine Freikirche organisatorisch in einem Dachverband mit anderen Freikirchen zusammen. Denn gegenüber diesen gibt es ja nur wenige Unterschiede, sagte man sich. Dann kam der nächste Schritt. Dann öffnete sie sich gegenüber der Landeskirche oder Kantonskirche hier, Staatskirche, wie man es jetzt sagen will, in verschiedenen Ländern. Denn diese Landeskirche, die offizielle Kirche, wenn man so sagt, ist ja auch evangelisch. Und beim übergeordneten Ziel der Ökumene spielen liberale Tendenzen und die Tauffrage, ob Säuglings- oder Glaubenstaufe, ja nur eine nebengeordnete Rolle, sagte man sich. Dann fragten die leitenden Brüder und inzwischen auch Schwestern in der Gemeinde, warum sollen wir die Ökumene denn auf Evangelische begrenzen? Warum begrenzen? Katholiken, Orthodoxe, Anglikaner und andere sind ja auch Christen, oder nicht? Also pflegen wir einen guten Kontakt zu diesen und auch zum Genfer Weltkirchenrat, Ökumenischen Rat, und auch zum Vatikan, zumal ja auch die weltweite Evangelische Allianz dies tut und guten Kontakt zum Papst hat. Ja, dann hatten sie schon Kontakt mit dem Ökumenischen Weltkirchenrat und dem Vatikan in Rom. Und über den Weltkirchenrat und Vatikan erfuhren die Freikirchler in der kleinen Freikirche, dass ja Muslime auch an den gleichen Gott glauben, dass Abraham der Vater der drei monotheistischen Religionen ist, Judentum, Christentum, Islam. Warum also nicht auch die Muslime ins Boot holen, zumal im Zweiten Vatikanischen Konzil erklärt wurde, ja, dass auch da Elemente der Wahrheit sind und man zum Barmherzigen betet. Schon seit 1965, dann nach dem Konzil, alles dies wurde veröffentlicht, Lumen Gentium und wie diese Schriften hießen. Also holte man auch diese Religionen, Judentum, Christentum, Islam, auch den Islam mit ins Boot. Natürlich, Judentum ist eine Sonderrolle, das ist ja die Wurzel, auf die wir aufgebaut sind, der Ölbaum, in den wir eingepfropft sind. Aber Islam, ja, das ist natürlich, muss ich erklären, eine nachchristliche und antichristliche Religion. Aber diese monotheistische Ökumene, also alle, die nur an einen Gott glauben, nicht an viele, mit denen war man jetzt schon schiedlich, friedlich vereinigt. Dann fragte man sich, warum soll man denn die anderen Religionen nicht auch ins Boot holen? Das sind ja auch Menschen, die religiös empfinden, die an irgendeine Gottheit oder viele Gottheiten glauben, Hauptsache religiös. Also Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Animismus, Schamanismus etc. etc. Religiöse Menschen, die sich bemühen, ein gutes Leben zu führen. Also traf man sich auch mit diesen und öffnete Räume für deren Gottheiten. So etwa bei dem Friedensgebetstreffen in Assisi 1986 folgende. Das ist ja auch offiziell durchgeführt worden. Aber jetzt war immer noch eine Gruppe ausgegrenzt. Wisst ihr welche? Die Nichtreligiösen und Atheisten. Die Gottlosen. Und das sind ja auch Menschen guten Willens, wie der Papst sagt. Die Menschen guten Willens, wir haben gestern gehört, das kommt aus der Theosophie, der Freimaurerei, dieser Oberbegriff für die ganze Menschheit. Und auch die braucht man doch als Partner für den Aufbau des Weltfriedensreiches. Und weil ja der Weltfriede die religiösen Differenzen übersteigt, wie Johannes Paul II., der damalige Papst, 1986 in Assisi sagte, weil also der irdische Friede wichtiger ist als der Friede mit dem einzig wahren Gott, hat man auch diese Nicht-Religiösen und alle Religionen in das gleiche Boot genommen. Und die kleine Freikirche ist jetzt anerkannt von der Welt. Sie hat einen guten Ruf in der Stadt, bekommt viele Orden ausgehändigt. Der Bürgermeister kommt, die Freimaurer kommen. Man ist jetzt wunderbar anerkannt vor der Welt. Aber irgendwas hat man da vergessen jetzt, oder? Man hat den einzig lebendigen Gott vergessen, man hat Jesus Christus vergessen. Und wie unbequem, diese Stellen würde man jetzt am liebsten aus der Bibel streichen, wo es ja heißt von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ah, das ist so intolerant. Am besten gleich rausstreichen, veränderte Bibeln schreiben, Volksbibel etc., Bibel in gerechter Sprache, wo das dann nicht mehr so deutlich steht. Und das macht man ja heute auch alles. Hauptsache, man ist anerkannt vor der Welt, auch was die Ausbildung angeht. Immer mehr kommt dann auch da auch die Bibelkritik herein. Die zeitgeistigen Methoden, Tanz und Happening und Unterhaltungsevangelium. Und das gefällt den Leuten. Dann kommen die scharenweise, weil dann denken sie, das ist eine Disco, die nichts kostet. Dann gehe ich gleich in die Gemeinde, sei happy bei Guru Deppi etc. etc. So war man also am Ende als kleine evangelische Freikirche mit der gesamten Menschheit brüderlich und natürlich heute auch zu betonen schwesterlich verbunden und baute mit am Tempel der Menschheitsbruderschaft. Das ist das oberste Ziel der Freimaurerei und des Antichristen, gemäß Offenbarung 13, 17 und 18. Aber man baute nicht mehr mit am Reich Gottes, des einzig wahren Gottes, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, Yahweh, der ich dich aus der Knechtschaft aus Ägypten geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Daran baute man nicht mehr mit. Denn da war man jetzt ausgeschlossen geistlich. Und man war auf dem Weg des Verderbens. Habt ihr gesehen, wie das so klein anfängt mit diesen Dachverbänden, wo dann oft oben, nicht immer, aber oft Leute eingesetzt sind, die sich schon dem Zeittrend angepasst haben, die dann ihre Prediger holen und schulen auf Treffen, wo sie dann auf modern gleichgeschaltet werden. Willowkrieg, Settleback, Emerging Church und welche Wellen noch alle kommen aus USA und anderen Ländern. Ich habe das auch beobachtet in den letzten Jahrzehnten, wie die Gemeinden Schritt für Schritt umgepolt wurden, liberalisiert. Jetzt wird auch neuerdings die Homo-Ehe bei den Evangelikalen anerkannt. Gerade war jetzt dieser Dammbruch in Deutschland, in dem der Leiter der Klinik Hohe Mark ein Buch veröffentlicht hat, dass das jetzt auch biblisch vertretbar ist, dass die Bibelstellen man heute nicht mehr ernst nehmen darf. 3. Mose 18, Römer 1, 1. Korinther 6 und so weiter, hat nur für damals gegolten. So relativiert man das Wort Gottes. Geht das wirklich? Nein. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ökumene, woher und wohin? Gehen wir zurück nochmal, was bedeutet das Wort Ökumene? Es kommt vom griechischen Wort Oikos, das heißt also Haus. Ökumene heißt ursprünglich die von Menschen bewohnte Erde. Früher verstand man darunter den von den Griechen bewohnten Teil, dann den von den Römern bewohnten Teil, das waren ja diese Weltsysteme, Griechentum, Römertum. Und der Kaiser Roms wurde als der gute Gott der Ökumene, auch als ihr Heiland oder Retter und Wohltäter verehrt. Nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert hat sich dann die Volkskirche oder Staatskirche entwickelt, eben vor allem in Gestalt der römisch-katholischen Kirche, und hat sich weltweit ausgebreitet. Vielleicht darf ich es deutlich sagen, ich will jetzt niemanden verletzen, aber nach meiner inzwischen erlangten Sicht, das hat auch viele Jahrzehnte bei mir gedauert, ich war auch zunächst in der katholischen Kirche, dann war ich in der evangelischen Landeskirche auch angestellt, als Vikar einige Zeit. Und dann bin ich aber schließlich ausgetreten, als ich gemerkt habe, diese Kirchen sind nicht mehr reformierbar. Die sind zu sehr unterwandert, gerade die evangelischen, von den 68er Studentenrevolutionären, linksgrünen, sozialistischen Kräften, in den Kirchenleitungen vor allem. Wirklich bibeltreue Menschen haben da kaum eine Chance, noch eine Pfarrstelle zu bekommen. Oder sie werden rausgedrängt, wie jetzt zurzeit auch der Pastor Olaf Latzel und andere. Also, ich sage es mal jetzt ganz scharf. Volkskirche oder Staatskirche ist einer der größten Betrügereien Satans. Und zwar deshalb, weil jeder darin denkt, ich bin ja ein Kind Gottes, ich habe als Baby einen Taufschein bekommen, also bin ich ein Christ. Wir erleben das, wenn wir auf der Straße evangelisieren, da sagen sie, was wollen Sie denn? Ich bin ja getauft als Säugling, also bin ich Christ, bin ich gerettet, habe ich den Freifahrschein in den Himmel. Und es wird ja von manchen Kirchen auch, von Katholiken und Hochlutheranern, sogar die Taufwiedergeburt vertreten, dass schon der Säugling wiedergeboren sei durch den Geist Gottes. Und da merkt man schon, ja, die Menschen werden in einer falschen Sicherheit gewogen. Gottes Wort sagt, wer wirklich gerettet ist, in Markus 16, Vers 16, auch in dieser Reihenfolge, eine von vielen Stellen, da steht, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also wer nicht an Jesus Christus glaubt, als den einzigen Weg zum Himmel, wer nicht Vergebung seiner Sünden hat durch das Blut Jesu Christi, der wird verdammt werden. Der ist nicht gerettet. Klipp und klar, ganz eindeutige Aussage. Und die ganze Bibel könnt ihr jetzt lesen, ihr werdet es immer wieder finden. Kehre um, tue Buße, komm zum Herrn, gib deinem Herz Jesus, sei neugeboren durch den Geist Gottes. Nur dann hast du Zugang zum Himmel. Johannes Evangelium Kapitel 3, ein ganz zentrales Kapitel, wo das deutlich wird. Wir können das jetzt nicht alles vorlesen. Aber steht nirgends, wer getauft ist, der ist jetzt einfach so gerettet, allein durch die Taufe. Die Taufe ist dann eine Folge des rettenden Glaubens. Wenn ein Mensch einen Schritt getan hat, Jesus ins Herz genommen, dann bezeugt er vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt diesen Bund mit dem Herrn. Ja, ich gehöre zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber diese einfach aufnehmen als Mitglieder, als Säuglinge, die noch gar keine Entscheidung treffen können, die keinen bewussten Glauben haben, das ist an sich ein Betrug an den Seelen dieser unschuldigen Kinder und der Menschen, die dann daraus heranwachsen und denken, ja, ich bin auch gerettet, hat aber nie die Bibel gelesen. Bei mir war es ja auch so, ja, ich war auch als katholischer Säugling notgetauft worden sogar, weil mein Leben schon damals mal gefährdet war. Ich war eine schwierige Geburt, eine Zangengeburt. Dann haben sie mich notgetauft, aber da wusste ich nichts davon. Was man machen kann, ist die Kinder segnen. Das machen wir auch in der Gemeinde. Die Eltern, die Mütter vor allem, brachten die Kinder zum Herrn Jesus und er segnete sie. Das ist richtig und biblisch, aber nicht die Taufe. Die Taufe ist der Schritt, wenn ein Mensch zum aktiven, bewussten, selbstständigen, mündigen Glauben gekommen ist. Und das schließt schon in der Ökumene die allermeisten Kirchen aus. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit Kirchen, die auch da falsch lehren, weil die sagen dann, die sind ja alle schon Christen, wir haben sie alle schon getauft, die müssen natürlich vielleicht noch in der Konfirmation das nachholen. Okay, das hat man dann später eingeführt, um nach die Lehre nachzuholen. Ist ja auch nicht falsch, wenn man das dann macht. Aber die Menschen in falscher Sicherheit zu wiegen, ist sehr gefährlich. Im Neuen Testament, liebe Geschwister, kommt der Begriff Ökumene circa 15 Mal vor. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt. Und meistens allerdings in einer negativen Bedeutung. Nicht positiv, nicht so, wie man es heute dann oft sieht, dass alle eins sind. Darauf komme ich noch zurück. Matthäus 24, Vers 14, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich, in der ganzen Ökumene steht hier, Ökumene, also in der ganzen Welt, auf dem ganzen Weltkreis. Die Welt ist eine Kugel, ja, der ganze Kreis dieser Erdkugel, überall wird es gepredigt. Dann kommt es aber auch bei der Versuchung Jesu vor. Der Teufel zeigt dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt, die ganze Ökumene und sagt, wenn du mich anbetest, mich, den Teufel, dann werde ich dir das alles geben. In Lukas 21, Vers 21 heißt es über die Endzeit, die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Ökumene, den ganzen Erdkreis. Offenbarung 3, Vers 11, der bekannte Vers, weil du mein Wort bewahrt hast von der Geduld, will auch ich dich bewahren heraus aus der Stunde der Versuchung, die kommen wird über die ganze Ökumene, über den ganzen Weltkreis. Die Versuchung wird über den ganzen Weltkreis kommen, die große Trübsal, und dann wird der Herr seine Gemeinde herausnehmen, wenn die Not am größten ist. Und schließlich Offenbarung 16, Vers 14, da heißt es, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Ökumene, ganzen Erdkreises. Überall wird die Verführung überhand nehmen. Das erleben wir heute, dass diese Geister toben, dass Satan viele Menschen in seine Hand ziehen möchte und dass ja, durch diese Vermischung, die babylonische Religions- und Konfessionsvermischung, die Wahrheit zu Boden gerissen wird. Wie wird heute der Begriff Ökumene benutzt? Wilhelm Adolf Wissert Hufft, der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates, hat in seinem Werk Kein anderer Name folgende Definitionen und Bedeutungen, die heute für Ökumene verwendet werden, zusammengefasst. Erstens, zur ganzen bewohnten Erde gehörend und sie vertretend. Zweitens, zum ganzen römischen Reich gehörend und es vertretend. Drittens, zur Kirche als Ganzes gehörend und sie vertretend. Viertens, bezeichnet Ökumene die Beziehungen zwischen mehreren Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen. Und fünftens, der Ausdruck des Wissens um christliche Einheit und das Verlangen nach ihr. Unter der kleinen, man unterscheidet heute verschiedene nähere Bezeichnungen von Ökumene, die kleine Ökumene, die große Ökumene, die abrahamitische Ökumene und die adamitische Ökumene. Die kleine Ökumene zunächst ist die Ökumene so im klassischen Sinn, wie man es früher noch kennt von meiner Generation, bin ja in den 50er Jahren geboren, des 20. Jahrhunderts, also katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox, also diese innerchristliche Ökumene zwischen den Kirchen, die sich christlich nennen. Das sind natürlich sehr viele. Und ich bin jetzt aber auch nicht der Meinung, dass man sagt, wir sind die einzig wahre Gemeinde. Das wäre das andere Extrem, sektierisch, dass man sagt, nur wir sind völlig richtig. Keine Gemeinde ist völlig perfekt, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Aber man sollte versuchen, möglichst nahe in der biblischen Wahrheit, wie man sie erkennt, zu leben als Christen. Man kann punktuell natürlich auch mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten, zum Beispiel Straßeneinsätzen, auch wenn man nicht alle deren Formen und Lehren übernimmt. Jede Gemeinde hat ihre Prägung, ist auch kein Fehler. Soweit man das Zentrum festhält, Jesus, der einzige Weg zum Vater, Bekehrung, Wiedergeburt, keine Irrlehren möglichst. Ja. Aber der Grad ist heute sehr schmal geworden, wo noch bibeltreue Gemeinden sind. Also in Pforzheim, da arbeiten wir gerade mal noch mit einer und noch mit einer anderen Gemeinde auf der Straße zusammen. Aber zusammenschließen würden wir uns jetzt trotzdem nicht jetzt. Dachverbände ist sehr gefährlich, denn der Fisch fault vom Kopf her. Da kommt sehr schnell die Unterwanderung. Aber was ich so immer vertrete, ist nicht die Ökumene von oben her, sondern der Netzwerkcharakter, dass man sagt, da ist eine bibeltreue Gemeinde, dort eine Gemeinde, die man empfehlen kann. Es gibt auch solche Gemeindelisten, aber natürlich ändern sich auch Gemeinden. Manchmal eine Zeit lang kann man eine Gemeinde empfehlen und dann muss man sagen, die ist jetzt nicht mehr bibeltreu. Da ist der Zeitgeist reingekommen, empfehlen wir nicht mehr. Also das ist auch immer wieder ein Entwicklungsprozess. Aber jedenfalls die kleine Ökumene, so die klassische Ökumene zwischen den christlichen Konfessionen und Denominationen, innerchristlich. Aber ich habe beobachtet, wenn man auf diesen ökumenischen Zug aufgesprungen ist, etwa mit Katholiken schon zusammenarbeitet und so weiter, dann gibt es oft kein Halten mehr, dann geht es immer weiter irgendwann zum Islam und zu anderen Religionen, so wie ich es am Anfang beschrieben habe mit dieser kleinen evangelischen Freikirche. Ja, und dann die große Ökumene dann eben schon, die dehnt sich dann immer weiter aus, auch auf die anderen Religionen. Und da gibt es zunächst, wie ich auch schon erwähnte, die abrahamitische Ökumene. Abraham sei der Stammvater des Judentums, richtig, des Christentums, richtig, und auch des Islam, falsch. Ja, falsch. Der Koran ist praktisch von der Bibel teilweise abgeschrieben, aber großenteils umgeschrieben, verfälscht. Nicht die Bibel ist verfälscht, sondern muss ganz klar sagen, der Koran ist ja später entstanden. Und wir haben sehr gute Handschriften von der Bibel, das sind minimale Unterschiede durch die jahrtausendelange Überlieferung. Aber der Koran, ich sage den Moslems immer, liebe Freunde, sage ich, glaubt ihr wirklich diesem einen Mann Mohammed mehr als den über 40 Autoren der Bibel, die über Jahrtausende hinweg geschrieben haben? Und das ist ein roter Faden, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes. Ein Autor, Mohammed, soll die absolute Wahrheit haben. Und das ist nur ein Buch, was der praktisch geschrieben hat. Und über Jahrtausende ist die Bibel entstanden. Und das ist ein Wunder, dass die übereinstimmt. Versteht ihr? Ist ja nicht nur von einem Menschen geschrieben, sondern von über 40 Personen, aber inspiriert vom Heiligen Geist Gottes. Und es ist eine rote Linie von der Schöpfung, Schöpfungsbericht, und dann die letzte Erfüllung in der Offenbarung an Johannes. Über Jahrtausende hinweg hat Gott das eingegeben. Das ist das Wunder, die Bibel, Altes und Neuen Testaments. abrahamitische Ökumene, wir wollen den Muslimen und anderen Religionsanhängern in aller Liebe den Herrn Jesus als das Lamm Gottes bezeugen, der einzige Weg zum Vater. Sie haben alle keine Heilsgewissheit. Die müssen durch ihre Werke sich selber erlösen, müssen die fünf Säulen des Islam halten, müssen Rituale durchführen im Hinduismus, Buddhismus, Schamanismus, die Ahnengeister beschwichtigen. Welche Gebundenheit, welche Hilflosigkeit, welche Verlorenheit. Und da können wir sagen in aller Liebe, Gott, der wirkliche Gott, der Schöpfer Himmels und Erde, hat, als die Zeit erfüllt ward, seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Er ist gestorben für dich und mich am Kreuz auf Golgatha, um alle unsere Sünden abzuwaschen. Wir selber könnten uns nicht erlösen, weil schon die kleinste Sünde uns vom Himmelreich ausschließt. Schon ein schlechter Gedanke trennt uns von Gott in alle Ewigkeit. Und wir können nie so perfekt sein, dass wir völlig sündlos sind. Und deshalb hat Gott den völlig Sündlosen als das Lamm Gottes geopfert. Versucht es auch diesen Menschen zu erklären. Gerade Muslime müssen es vielleicht eher verstehen als Atheisten, die überhaupt nichts glauben. Ja? Die glauben ja, die führen ja auch Opfer durch und so, aber Jesus ist das vollkommene Opfer. Und da knüpfe ich immer an, auch auf der Straße, gerade wenn ich mit Muslimen rede, ja, dass der eine wahre Gott, der Schöpfer, aus Barmherzigkeit, sie sagen ja auch der Barmherzige, ja, aber er hat deshalb den Sohn Jesus als das Lamm geschickt. Die haben natürlich ein Problem zu verstehen, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber dann vielleicht erstmal vom Lamm Gottes reden, als Opfer für unsere Sünden. Und der Sohn, der ist ja nicht biologisch jetzt gezeugt, das ist für Muslime ein Anstoß, wenn sie denken, ja, biologisch, das ist für sie natürlich ein Gräuel, das ist aber auch nicht so, sondern durch den Heiligen Geist, als Schöpfungsakt im Leib der Maria, so wie Gott auch die Welt geschaffen hat, genauso. Nicht, dass da ein Mann oder so kam, sondern durch den Heiligen Geist ein Schöpfungsakt, die Jungfrauengeburt im Leib der Maria. Ist gar nicht so schwer zu verstehen. Gott sprach und es wurde. Ja, da war kein Mann notwendig. Und da darf sich das nicht so vorstellen, wie die Muslime das falsch sich vorstellen. Also das kann man in aller Liebe bezeugen. Und genau. Und dann gibt es also diese abrahamitische Ökumene. Judentum, Christentum, okay. Wobei natürlich auch die jüdischen Mitmenschen, ihnen fehlt auch Jesus von Nazareth als der Messias, als der Christus. Den haben sie noch nicht anerkannt oder erkannt. Dürfen wir auch in Liebe bezeugen, vom Alten Testament her, von der hebräischen Bibel. Lest mal Jesaja 53 ganz unvoreingenommen. Das kann nur eine Einzelperson sein. Und das ist der Christus, der geopfert wurde am Kreuz. Er gab sein Leben hin für unsere Sünden. Der Gottesknecht, der leiden musste für dich und für mich. In aller Liebe natürlich und Demut, gerade bei den jüdischen Menschen, denen ja gerade wir Deutschen, ich komme aus Deutschland, nicht alle unsere Vorfahren, aber die Nazis, ja, in meiner Familie gab es Gott sei Dank keine, soweit ich weiß, aber doch wurde da vieles den Menschen angetan. Dann gibt es heute auch den Begriff von der adamitischen Ökumene. Das ist das, wo man sagt, alle Menschen guten Willens, die können sich als alle verschmelzen, um das Weltfriedensreich zu bauen. Adam, der erste Mensch, und da geht jetzt alles drauf zurück. Hans Küng etwa, der Namensvetter von unserem lieben Urs, aber ich habe gehört, er sei nicht verwandt, dieser Professor, ich habe den auch in Tübingen noch gehört, der sagt, kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Eine steile ökumenische These. Rein politisch gesehen, rein innerweltlich gesehen, ist das richtig. Ja, wenn alle sich vertragen, dann wird Friede sein. Aber wir können nicht auf die Mission verzichten. Wir müssen und dürfen Jesus als den einzigen Weg bezeugen. Denn er ist unser Friede, Epheser 2, Christus. Er ist unser Friede. Ja, und jetzt kommen wir noch ausführlicher, wir haben schon ein paar Bibelstellen gehört, zur Heiligen Schrift. Ihr dürft einfach aufschlagen, bevor ich dann im Schluss noch auf den Katholizismus eingehe. Machen wir jetzt noch eine schöne Bibelarbeit, wie es sich gehört, auch für den Sonntagsgottesdienst. Und wir schlagen auf, soweit wir jetzt mal kommen, Johannesevangelium Kapitel 17 und dann auch noch aus Offenbarung 17 einige Verse. Wir lesen Vers für Vers und ich sage dann immer noch kurz etwas dazu. Warum dieses Kapitel Offenbarung 17 eigentlich? Weil das wird immer wieder von der ökumenischen Bewegung herangezogen als Beweis, dass doch alle eins seien. Alle sollen eins werden. Man zitiert dann einen Halbvers oder ich glaube Viertelvers sogar nur, aus Vers 22. Da steht ja, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir, Vater, gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und wenn du mal so gesehen habt, bei ökumenischen Tagungen, etwa in Genf, ist ja hier nicht weit weg, steht dann immer groß an der Wand, damit alle eins seien. Hört sich gut an, wie bei den Kirchentagen. Man zerpflückt die Bibel, nimmt einen Teilvers heraus und lässt den ganzen Zusammenhang außer Acht. Aber liebe Geschwister, liebe Besucher, was ist der Zusammenhang? Das wollen wir jetzt betrachten. Was steht eigentlich wirklich da in Johannes 17? Steht da wirklich, dass alle Menschen eins seien? Alle Menschen einfach so? Nein. Das hohe priesterliche Gebet, wie dieses Kapitel genannt wird, ist das letzte Gebet vor der Kreuzigung, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Ich durfte es kürzlich auch auslegen in einer Bibelwoche über die Abschiedsreden Jesu. Ist sehr bewegend, wenn man die liest. Also mit die bewegendsten und zu Tränen rührendsten Stellen in der Bibel, diese Abschiedsreden unseres Herrn Jesus. Lest sie mal im Zusammenhang. Das ist so tiefgehend und herzzerreißend. Auch diese Liebe, die der Herr nochmal ausdrückt. Auch die Wahrheit, Liebe und Wahrheit, unzertrennlich, gerade in diesen Abschiedsworten unseres Heilands. Wenn ein Mensch zum Sterben geht, dann will er sein Vermächtnis hinterlassen. Das hat der Herr Jesus ja auch getan. Aber er ist ja auch siegreich auferstanden. Wunderbar. Aber jetzt lesen wir Kapitel 17. Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte, Vater, also Gott, der Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Vater und Sohn, sie geben sich gegenseitig die Ehre, keiner will sie für sich haben. Es ist der eine Gott, die innertrinitarische Beziehung, ein Wunder. Diese Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dann gesandt wird als Tröster, nachdem der Sohn gekreuzigt wurde und dann später nach der Auferstehung zum Himmel aufgefahren ist. Dann weiter, wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Da steht schon, allen, die du ihm gegeben hast. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Steht bei mir sogar fett gedruckt. Also ganz klar, der einzig wahre Gott, Yahweh, der Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Schöpfer Himmels und der Erde, der einzig wahre Gott, 2. Mose 20, 5. Mose 6, 10 Gebote, das Schema Israel, ja, und so weiter. Alle diese Stellen, der Herr ist allein Gott, Yahweh. Und den du gesandt hast, der Gesandte Gottes, Jesus Christus. Jesus heißt Retter und Christus ist der gesalbte Heilskönig, der Herrscher. Also Erlöser und Herr, das ist der Name Jesus Christus. Wenn wir den Namen Jesus Christus proklamieren, auch auf der Straße, sagen wir, Jesus, er rettet dich und Christus, das ist dein König, dein Herr. Also die Erlösung und die Herrschaft Christi, beide sollten wir in unserem Leben annehmen. Nicht nur unser Erlöser soll er sein, auch unser Herrscher. Oder sind wir immer noch die eigenen Herren? Also, dann weiter. Ich habe dich verherrlicht, betet Jesus zum Vater auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast. Das Heilswerk auf Golgatha. Das wird jetzt vollendet werden, gleich anschließend nach diesem Gebet. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Jesus, zur Rechten des Vaters, er hat diese Herrlichkeit verlassen, eine Zeit lang auf die Erde zu kommen und das Heilswerk zu vollbringen. Das wird ausführlich beschrieben im Philipperbrief, Kapitel 2, dass er es nicht als einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte seiner Herrlichkeit eine Zeit lang. Und da war er niedriger als der Vater. Der Vater ist größer als ich. Das bezieht sich auf die Zeit der irdischen Erniedrigung. Und dann hat ihn der Vater wieder erhöht. Jetzt sitzt der Sohn als das Lamm zur Rechten des Vaters, Offenbarung 4, Offenbarung 5, könnt ihr das wunderbar nachlesen, wo ein Blick in den Himmel getan wird. Und um den Thron Gottes, des Vaters und des Lammes, die sieben Geister Gottes, die siebenfache Entfaltung des Heiligen Geistes nach Jesaja Kapitel 11. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Hier steht es ganz klar, nur die, die das Wort Gottes angenommen haben, Jesus selber und eben die rettende Botschaft, nur die sind eins. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Nicht einfach nur gehört, auch angenommen. Wirkliche Bekehrung und Wiedergeburt. Und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Also erkennen und glauben, das sind diese Stufen. Wird übrigens im Johannesevangelium immer wieder wechselseitig verwendet. Geglaubt und erkannt und geglaubt. Das heißt, es ist kein blinder Glaube. Glaube ist kein Blindflug, wie manchmal behauptet wird. Kein Blindflug, sondern ein bewusstes Erkennen und Annehmen des Heilswerkes Gottes in Jesus Christus. Ich habe ein Traktat auch mitgebracht. Gott lässt sich beweisen, und zwar aus der Schöpfung, aus der erfüllten Prophetie mit über 6000 Versen mit Zukunftsvoraussagen, wo sich schon das meiste erfüllt hat und der Rest noch erfüllen wird. Und drittens, im Gewissen. Also da lässt sich Gottes Existenz und die Wahrheit der Bibel eindeutig erkennen. Es ist kein blinder Glaube. Wenn das alles unvernünftig wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht glauben. Man muss den Sprung tun, kindlich vertrauen, aber es gibt eben auch deutliche Gottes Hinweise, sogar Gottes Beweise. Wir können Gott natürlich jetzt nicht wie im Reagenzglas erklären wollen. Er steht unendlich über uns. Aber er hat sich geoffenbart, nochmals in der Schöpfung, im Gewissen und in den tausenden Versen mit erfüllten Prophezeiungen. Das gibt es nur in der Bibel, sonst nirgends. Kein einziger Fehltreffer. Roger Libby hat ein Buch geschrieben, wie weit sind wir in der Endzeit? Und da hat er, ich glaube, weiß nicht wie viele erfüllte Prophezeiungen, über 100 ausführlich dargestellt. Sehr eindrücklich. Wie viele? 175 erfüllte Prophezeiungen. Ihr kennt es sicherlich hier bei euch. Ja, lesen wir weiter. Nun haben sie erkannt, also Vers 7, das, was du mir gegeben hast von dir ist, ja, das hatten wir schon, jetzt, Vers 9, genau. Ich bitte für sie, für die wirklich Geretteten, nicht für die Welt bitte ich, also keine adamitische Ökumene. Natürlich dürfen wir beten für die Politiker, für die Unerretteten, dass sie zum Glauben kommen. Aber wir sind nicht eins mit ihnen im Geiste. Es ist ein anderer Geist, der Geist des Fürsten dieser Welt, das ist der Geist Satans. Wohnt in allen, die noch nicht gerettet sind. Martin Luther hat mal gesagt, es gibt keine Neutralität, der Mensch ist wie ein Reittier. Entweder reitet Gott, Jesus auf dir oder der Teufel. Es gibt nicht so, dass gar niemand auf dir reitet. Ja, wenn du noch nicht dich bekehrt hast zum Herrn Jesus, gehörst du noch zum Machtbereich der Finsternis. Also wenn jemand denkt, ich will weder zu Gott noch zum Teufel gehören, das geht nicht. Der ist automatisch noch verloren und auf den wartet die Hölle. Das muss man heutzutage auch noch so deutlich sagen. Ja, und deshalb funktioniert es nicht mit dieser adamitischen Ökumene und Vermischung der Menschheit. Das ist genau das, was der Teufel möchte. Alle ins Verderben ziehen und vom schmalen Weg mit Jesus Christus wegbringen. Das ist sein Versuch, alle auf den breiten Weg der Verdammnis zu ziehen. Wir haben unsere Zeitschrift nicht umsonst der schmale Weg genannt, mit dem Untertitel Orientierung im Zeitgeschehen. Wir brauchen Orientierung, damit wir auf dem schmalen Weg bleiben. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der Herr Jesus, und was dein ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht länger in der Welt, sie aber bleiben in der Welt. Also er geht jetzt ja zum Vater. Jedoch ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie wir. Da steht es nochmal ganz klar, die du mir gegeben hast. Ich lese einfach jetzt noch durch, sonst wird es zu lange. Solange ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Das ist Judas Iskariot, der Verräter. Nun aber komme ich zu dir und sage es in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen ist. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Jetzt geht es eine Stufe weiter. Die wahren Jünger und Jüngerinnen des Herrn werden von der gottlosen Welt oder auch von der religiösen Welt gehasst, weil sie anders sind. Sie sagen, allein der Herr Jesus, ich liebe ihn, er liebt uns. Aber dieser Hass der Welt begegnet gerade diesen Jüngern, den wahren Christen, die die Liebe Jesu ausstrahlen. Auch weil die Welt von ihrer Sünde nicht lassen will. Ja, das ist das Problem. Die denken, ihnen wird was genommen. Dabei wäre es der reichste Gewinn, der wahre Sinn des Lebens, die völlige Geborgenheit in Jesus, wenn man sich von diesen angeblichen Freuden der Welt absagt. Welcher Christ geht denn da noch gerne auf Fasching oder Halloween oder solche Sachen oder in die Disco? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann heißt weiter, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also es funktioniert nicht, dieser innerweltliche Friede als religiöses Ereignis hochstilisieren. Wir beten für Frieden, wir setzen uns ein, dass wir Frieden ausstrahlen, aber wir werden keinen Weltfrieden durch Vereinigung der Religionen schaffen, dass wir das Gericht Gottes auf sich ziehen. Es wird nur ein 42 Monate dauernder kurzer Scheinfriede des Antichristen entstehen, das sagt uns die Bibel in der Offenbarung, aber das wird keinen Bestand haben, so wie auch Ton und Eisen nicht zusammenhalten. Und jetzt nochmal der zentrale Vers bezüglich des Wortes Gottes: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes, wie es geoffenbart ist, in der Gestalt der Bibel, ist die Wahrheit. Jetzt kommen wir gleich näher an den ökumenischen Zentralvers, der immer wieder missbraucht wird. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jetzt kommt der Sendungsauftrag. Die Jünger des Herrn sollen missionarisch in die Welt hineinwirken und auch andere zum Herrn rufen auf den schmalen Weg. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ihr seht, es gibt keine Einheit ohne Wahrheit. Jetzt kommt der Begriff Wahrheit, auch ein Zentralbegriff des Herrn Jesus, gerade auch im Johannesevangelium. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Heute ist es eine Einheit ohne Wahrheit. Immer Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse. Und das ist Sünde, Babel, Vermischung, Offenbarung 17. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir heute. Wir heute sind diejenigen, die jetzt erreicht wurden vom Evangelium, zu denen die frohe Botschaft gedrungen ist, über 2000 Jahre jetzt schon. Genau, hier sehen wir es jetzt auch gezeigt, die wahren Jünger des Herrn, auch in aller Unterschiedlichkeit, aber sie haben den Geist Gottes im Herzen. Das ist jetzt das Zentrale. Ich bitte nicht allein für sie, sondern für die, die ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns sein werden, eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Welche Einheit ist gemeint? Ganz klar nur die, die in der Wahrheit sind, in denen Jesus wohnt, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes. Solche sollten sich nicht zerstreiten, die sind wirklich im Geiste eins. Und das erleben wir auch immer wieder bei den Straßeneinsätzen, auch Christen von anderen Gemeinden, die wirklich die Wiedergeburt erlebt haben. Wir sind eins und wir verkündigen den Herrn voller Freude. Die Einheit besteht an sich schon, auch wenn es unterschiedliche Gemeinden gibt. Es geht ja nicht, dass alle in eine Gemeinde kommen, das wäre viel zu wenig Platz. Von daher braucht es auch verschiedene Gemeinden. Und soweit die auf dem schmalen Weg wandeln, werden wir uns alle einmal im Himmel wiedersehen. Ja, soweit jetzt Kapitel 17. Jetzt möchte ich noch blättern, ein anderes Kapitel 17. Weiß noch jemand welches? Offenbarung 17. Haben wir noch ein bisschen Zeit und Kraft? Heute wird es ein bisschen länger gehen, aber das ist normal, wenn ich spreche, das habt ihr schon gemerkt. Bin ja auch weit angereist. Offenbarung 17. Hier ist jetzt die falsche Einheit beschrieben. Was lesen wir denn da in Offenbarung 17? Dann kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, also die Zornschalen Gottes, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Gewässern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Das muss man wissen, Hure und Unzucht, das kann zwei Ebenen haben. Wirklich körperliche Unzucht, natürlich auch, aber im übertragenen Sinne immer wieder, auch schon im Alten Testament, Götzendienst, Vermischung mit heidnischen Kulten und Religionen, mit falschen Göttern. Wenn Israel Koalition gebildet hat mit Assyrern, mit Ägyptern, mit Babyloniern, was auch immer, das war immer wieder unter dem Strafgericht Gottes. Das hat den Zorn Gottes ausgelöst. Und genau das tut man heute. Man will den irdischen Frieden, diese vergängliche Welt, auch die Schöpfung hier, die zwar immer noch wunderbar ist, aber diese Welt wird vergehen, wir haben es gestern gehört, steht in der Bibel ganz klar, die will man auf ewige Zeit erhalten und mit allen Menschen das Weltfriedensreich errichten. Auf Kosten der Wahrheit in Jesus Christus. Und das ist der Fehler, der Irrtum. Ich habe gestern auch noch die Therapie gebracht. Der einzige Weg wäre die Umkehr zu Jesus als dem einzigen Friedefürsten, gemäß Epheserbrief Kapitel 2. Aber man macht genau das Gegenteil. Man verrät Jesus und stellt andere Götter neben ihm. Er ist aber der einzige Gott. Alles andere sind Nichtse, wie im Propheten Jesaja steht. Sie schnitzen sich aus dem Holz einen Stamm und beten den an und das andere Holz verbrennen sie im Feuer. Was sind das für Götter? Unglaublich, ja. So ist also im Götzendienst auch heute noch. Und heute stellen sich Menschen aus dem Baumarkt irgendwelche Buddha-Köpfe auf. Unglaublich. Zumal Buddha nur ein Philosoph war. Das war gar kein Gott. Im eigentlichen Buddhismus ist es nur eine Philosophie. Da gibt es keinen Gott im Buddhismus. Später haben sie im Volksaberglauben einen Gott draus gebracht. Und es wird heute hier aufgestellt, ich weiß nicht, in der Schweiz auch, in den Baumärkten, überall diese Götzenfiguren. Das ist furchtbar. Sprecht doch mal die Geschäftsführer an. Sagt, was soll denn das? Wollt ihr zurückfallen ins Heidentum hier? Wenn sie wenigstens Kreuze anbieten würden, ja, aber Götzenfiguren. Ja, also das nur dazu. Jetzt lesen wir weiter. Unzucht getrieben haben die Könige, die Bewohner der Erde sind betrunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war bedeckt mit gotteslästerlichen Namen und hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären. In meiner Auslegung der Johannes-Offenbarung, die ist ja in 7 Bänden erschienen, habe ich jetzt leider nicht dabei. Da habe ich das alles ausführlichst erklärt, auf etwa 800 Seiten. Und jedenfalls diese 7 Köpfe, das sind 7 aufeinanderfolgende Weltreiche. Ägyptisches Reich, Assyrisches Reich, Babylonisches Reich, Medo-Persisches Reich, Griechisches Reich, Römisches Reich und das wieder auferstandene Römische Reich, in dem wir jetzt leben, in der Europäischen Union und der Welteinheit, die durch die Globalisierung entsteht. Die 10 Hörner sind 10 Machtbezirke, die am Ende sich herausbilden, habe ich gestern erklärt. Die Welt wird eingeteilt in 10 Machtbezirke, die kontrolliert werden vom Antichristen. Habt ihr das auch verstanden? Ich hoffe in der Schnelle, dass das alles verständlich ist. Wie gesagt, ich habe es alles ausführlich an anderer Stelle erklärt. Und dann heißt es, die Frau, das ist nämlich die Hure Babylon. Babel ist die Vermischung, ja, die Sprachverwirrung, die dann kam, weil der Mensch wie Gott sein wollte. Und das will man jetzt wieder aufheben, dann will alles wieder zusammenführen, vermischen zu einer Menschheit mit einer Religion, der Urreligion der Menschheit, gemäß der Theosophie und Freimaurerei, wo es heißt, die Urreligion steht über allen Religionen. Und so hat Henry Steele Olcott neben Helena Petrovna Blavatskaya, der Begründer der Theosophischen Gesellschaft, behauptet, die wollen also eine Wahrheit verkünden, die über allen Religionen steht, natürlich auch über Jesus Christus und ihn damit so elegant zur Seite schieben. Ja, das ist die Strategie Satans. Immer Jesus so zur Seite schieben und sagen, ihr könnt schon noch an Jesus glauben, aber, und das ist das ökumenische Prinzip, Jesus und, nicht Jesus allein. Die Reformatoren haben gelehrt, und das war goldrichtig, Jesus allein, das Wort Gottes allein, die Gnade allein, der Glaube allein, allein Gott die Ehre. Und heute heißt es Jesus und Buddha, Zarathustra, Mohammed, Karl Marx, etc. etc. Merkt ihr? Und das ist der Verrat an Jesus. Gegen Johannes 14,6, Apostelgeschichte 5, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden, außer dem Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und jetzt diese Frau auf einem scharlachroten Tier, bedeckt mit gotteslästerlichen Namen und diese Köpfe und Häupter. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Das sind auch so die typischen Farben der katholischen Kardinäle und Würdenträger übrigens. Und übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher voll Gräueln und Unsauberkeit ihrer Unzucht in ihrer Hand. Entschuldigung, wenn ich so sage, ich denke da manchmal an die reich verzierten Monstranzen und Tabernakel, diese Gefäße der katholischen Kirche, wo dieses Wandlungsopfer vollzogen wird. Gegen das Wort Gottes, Hebräer 9, wo steht, er hat sich ein für alle Mal geopfert. Das kann nicht wiederholt werden. Auch nicht auf unblutige Weise, wenn die Glöckchen bimmeln. Das ist, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, ich will niemanden verletzen, aber es ist eine Form von magischem Denken. Der Herr Jesus hat sich einmal am Kreuz geopfert. So steht Hebräerbrief, ganze Hebräerbrief und vor allem Kapitel 9. Das kann und darf nicht wiederholt werden. Wenn wir Brot brechen, Abendmahl feiern, dann gedenken wir an das einmalige Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und wir werden diese Stelle auch gleich noch lesen. Da seht ihr auch dieses Purpur, nicht? Und diese Pracht und diesen Prunk. Lesen wir weiter. Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich es sah. Ja, warum wundert er sich, der Johannes? Weil es so religiös ist. Es ist die religiöseste aller Kirchen mit den meisten Ritualen und Kulten, die aber die Kraft hat, alles unter sich zu vereinigen. Und ich denke schon, ich komme selber aus dem Katholizismus, ich habe nichts gegen Katholiken als Menschen, die wissen selber nicht, was läuft. Aber wenn ihr mal die Dogmen lesen würdet, ich werde gleich noch ein paar Beispiele bringen, seht ihr, wie viele Abweichungen von der Bibel sich über die Jahrhunderte hier angesammelt haben. Und ja, trunken vom Blut der Heiligen, da muss man natürlich denken an die Inquisition, auch schon an die Kreuzzüge, wobei man natürlich versucht hat, im Islam das Heilige Land wegzunehmen, teilweise auch ein bisschen verständlich. Aber der Herr hat nicht gesagt, wir sollen zum Schwert greifen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Also, und vor allem hat man die Heiligen getötet. Die Waldenser, die durften sich nur ansiedeln über 1000 Meter, gerade hier auch in Italien, ja, über 1000 Meter Höhe, wie grausam, wo möglichst nichts wächst. So ist man mit den Menschen umgegangen, wenn man sie nicht gleich getötet hat. Die Hugenotten, Bartholomäusnacht in Frankreich, das Blut der Seine war rot vom Blut der Märtyrer, der evangelischen Märtyrer. Und eine Marie Durand, die man eingemauert hat, Jahrzehnte im Turm, weil sie sich geweigert hat, die katholische Messe zu nehmen. Heute nehmen führende Evangelikale an der katholischen Messe teil. Wie weit sind wir gekommen an der Endzeit? Die Väter, auch in der Reformation, etwa im Heidelberger Katechismus der Reformierten, standen doch, das sei ein vermaledeiter Götzendienst. Können wir es heute überhaupt noch hören? Das wird jetzt alles nach und nach rausgestrichen. Aber wie gesagt, der einzelne Katholik, der weiß das nicht, aber in den Dogmen steht alles ganz klar erklärt. Ja, und dann weiter. Das sagte der Engel zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und das die 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen und wird in die Verdammnis fahren. Das Tier insgesamt, das ist ja jetzt nicht die Frau auf dem Tier, sondern das Tier selber. Das ist das erste Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer, gemäß Offenbarung 13. Das ist untergegangen, wieder aufgestiegen. Und ich sehe das mit vielen Auslegern als das Weltreich, das Römische Reich, das unterging und am Ende wieder aufsteigt und dann weltweit die antichristliche Anbetungsreligion fördert und emporbringt. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, von Grundlegung der Welt an, also die nicht zu Jesus gehören, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und nicht ist, obwohl es doch ist. Das heißt, es hat immer bestanden, das Römische Reich politisch war untergegangen, aber in Form der römisch-katholischen Kirche hat es immer weiter bestanden. Deshalb, es ist nicht und ist doch und wird wieder auferstehen, indem die römisch-katholische Kirche sich mit dem politischen System der wieder auferstandenen Europäischen Union sehr stark verbindet. Und es ist interessant, dass die römischen Verträge in den 50er Jahren in Rom eben verabschiedet wurden für die EU und dass auch der EU-Reformvertrag und diese Dinge alles unter dem Segen auch der römischen Päpste verabschiedet wurden. Allerdings haben sie doch bemängelt, dass der Gottesbezug fehlt, muss man auch fairerweise sagen. Es ist nicht so, dass da jetzt alles schon falsch sei, aber es ist eben diese Vermischung zwischen wahren und falschen Lehren, was auch die Gefahr ist. Verführung heißt immer Vermischung von Wahrheit und Lüge, versteht ihr? Ist nicht alles falsch im Katholizismus, die haben schon auch noch biblische Lehren, sie haben auch die Bibel noch, obwohl auch die Apokryphen da noch ergänzt sind, wo dann schon die Irrlehren verankert sind zum Teil. Aber die Vermischung, das ist die Verführung. Ja, und dann geht es noch weiter, ich kann jetzt nicht alles lesen. Wie gesagt, das könnt ihr in meinem Johannes offenbar alles ausführlicher betrachten. Jetzt möchte ich abschließend, habe ich ja gerade schon versprochen, weil uns das ja besonders nahe ist, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, noch einiges über die Lehren im Katholizismus sagen. Und dann noch ein warnendes Wort zur Ökumene, und zwar von Dr. Gertrud Wasserzug, werde ich als Ende stellen. Gründerin der Mitgründerin mit ihrem Mann zusammen, Saturnin Wasserzug, der Bibelschule Beatenberg, die sicherlich viele hier in der Schweiz kennen. Rom ist uns hier am nächsten in Europa. Es gibt auch Orthodoxe, Anglikaner und andere Konfessionen. Bei den Orthodoxen ist manches auch ähnlich, was ich jetzt sage, etwa bis zum Jahr 1100. Da gab es dann die große Spaltung, das abendländische Schisma, wo sich Ost- und Westkirche getrennt haben. Deshalb hat Rom noch mehr unbiblische Dogmen als die Orthodoxen, die dann noch nach der Trennung der Kirchen eingeführt wurden in Rom. Und wichtig ist deshalb, etwas über Rom zu sagen, weil gerade zur Zeit die Entwicklung ist, dass führende Evangelikale sich immer mehr geöffnet haben dem römischen Katholizismus. Und ich sage es mal so, liebe Geschwister, wenn Ökumene gelingen soll, dann kann sie immer nur in eine Richtung gelingen. Wisst ihr in welche? Nicht hin zur kleinen evangelischen Freikirche. Wäre ja schön, wenn alle dann so wären wie die bibeltreuen kleinen Freikirchen. Die kann immer nur in die andere Richtung gehen, Richtung Rom, Richtung römisch-katholische Kirche. Die hat die Saugkraft. Die hat die Faszination durch ihren Pomp und Weihrauch und Gewänder und Geld und Macht und, ja, ich sage mal, fast Geld ohne Ende. Obwohl natürlich zurzeit sie auch viel angegriffen wird durch die Missbrauchsskandale, aber das kommt auch daher durch Zölibat und ähnliche Irrlehren, die dann, ich sage mal, die armen Priester, ja, das ist ein Arm dran im Grunde, wenn man das so sieht, dann in solche Versuchungen hineintreiben. Da hat die römisch-katholische Kirche Schuld an diesen Fällen insgesamt durch ihre Lehren. Ja, betrachten wir mal, was da alles dazu kam zur Bibel, zusätzlich zur Bibel. Also die haben schon noch die Bibel, wenn auch in einer katholischen Übersetzung. Aber was kam da zusätzlich, was sich in der Bibel so nicht findet? 355 nach Christus wurde behauptet, der römische Bischof sei der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. Aber nirgends in der Bibel wird gesagt, dass ein Nachfolger des Petrus oder andere Apostel eingesetzt werden sollen. Im Gegenteil, der Apostel Paulus bezeichnet sich in 1. Korinther 15 als den letztberufenen Apostel, als eine unzeitige Geburt, und damit hat das geendet. Ah ja, sehr schön, wir können es hier auch mitverfolgen mit diesen Jahreszahlen. Dann 375 nach Christus wird die Heiligenverehrung eingeführt, in Wirklichkeit Götzendienst. Nun, diese katholischen Heiligen, es waren sicher Menschen, die haben auch viele gute Werke getan, das sei unbestritten, aber nirgends in der Bibel steht, dass man zu Menschen, ich sag mal, beten oder sie anrufen soll. Die Katholiken sagen, ja, wir beten sie nicht an, wir rufen sie nur an, aber das ist auch schon Spiritismus. Okkultismus. Wir dürfen gemäß 5. Mose 18 und anderen Stellen überhaupt keinen Kontakt zur Totenwelt aufnehmen. Das ist Gott ein Gräuel. Das ist Gott ein Gräuel. Auch da, als der Samuel von Saul angerufen wird, man weiß nicht, ob es ein Dämon war oder Samuel selber erschienen ist, möchte ich jetzt auch hier nicht entscheiden. Aber danach wird jedenfalls das Gericht über den König Saul ausgesprochen. Das ist ganz klar. Also man darf und soll so etwas nicht tun. Betet für eure Angehörigen, solange sie noch am Leben sind, aber nicht, wenn sie verstorben sind. Das liegt in der Hand Gottes. Dann 397 nach Christus, als Folge davon entwickelt sich der Reliquienkult. Wisst ihr, was Reliquien sind? Auf Deutsch Zurückgelassenes, Hinterlassenschaften. Stellt euch vor, ich wäre jetzt ein katholischer Bischof und würde als Heiliger dogmatisiert. Was würde nach meinem Tod geschehen? Die würden mich nicht gleich begraben. Die würden meinen Körper auseinandernehmen, den Fingerknochen, den Armknochen, hier Haare und irgendwas. Und das wird alles in irgendwelche katholischen Altäre einbetoniert. Und dann entsteht durch den Körper dieses Heiligen, in Anführungsstrichen, entstehen Wunderkräfte, um die Hostie umzuwandeln. Das ist katholisches Denken. Das ist die katholische Messe. Ich habe das selber 18 Jahre erlebt, als katholischer Jugendlicher in das Glöckchen dann bimmel. Ich erzähle mal eine Geschichte. Meine Frau und ich waren mal unterwegs in Bayern. Da waren wir in so einer katholischen Kirche. Die sind ja schön anzuschauen. Und dann waren da solche Skelette da. Habt ihr auch schon gesehen. So Totenköpfe und so in den Bildern dargestellt. Und nachts habe ich dann gehört, wie meine Frau plötzlich Albträume hatte. Da habe ich gesagt, was ist los, Schatz? Ja, ich sehe immer diese Totenköpfe da vor mir aus der katholischen Kirche. Das ist genau das, dieser Reliquienkult. Es sollen wundertätige Kräfte sein, von angeblichen katholischen Heiligen. Übrigens, katholische Heilige hat nichts zu tun mit biblischen Heiligen. Ein biblischer Heiliger seid hoffentlich ihr alle hier und auch ich. Heilig heißt abgesondert von der Sünde in der Welt und dem Herrn gehörig. Geistlich bekehrt und wiedergeboren. Das ist ein Heiliger. Muss man nicht irgendwelche katholischen Wunder vollbracht haben oder ähnliches. Dann, ich muss ein bisschen schneller vorangehen, 431 nach Christus, Maria, die Mutter Jesu, wird als Mutter Gottes oder Gottesgebärerin dogmatisiert. Natürlich ist Maria die Mutter unseres Herrn Jesus, aber sie ist nicht göttlich. Sie braucht selber die Vergebung durch ihren Sohn. Jesus ist nur Gott durch den Heiligen Geist, nicht durch Maria. Deshalb ist es zumindest sehr missverständlich, wenn man sie als Gottesmutter bezeichnet. Höchstens die Mutter des Gottessohnes, aber nicht Gottesmutter. Ja, versteht ihr? Aber sie hat nichts Göttliches. Sie wurde einfach begnadigt, berufen. Gott hat sie zubereitet als Jungfrau. Sie hat aber danach weitere Kinder bekommen. Das wissen wir auch aus der Bibel. Also nicht dieses katholische Jungfrauenideal, was die haben, sondern die Ehe ist etwas Reines. Es ist nicht so, dass die Sexualität an sich unrein ist. Sie ist nur unrein, wenn sie außerhalb der Ehe geschieht. Das muss man auch ganz klar unterscheiden. Dann das nächste, 529, ja. Es bilden sich die ersten Mönchsorden, die Benediktiner in Italien, die das Motto haben, was ja nicht falsch ist, ora et labora, bete und arbeite. Also Glaube und Werke, aber die Werke sind die Frucht des Glaubens, nicht die Voraussetzung für die Rettung. Und das Mönchtum kommt übrigens ursprünglich auch aus dem Heidentum, nämlich aus dem Buddhismus. Da gab es schon viel früher Klöster im Buddhismus und das hat man dann auch im Christentum eingeführt. Man meint dann, man kann sich von der Welt unbefleckt halten, aber das funktioniert eben nicht wirklich, weil im Herzen trotzdem die sündigen Gedanken sein können. Und man weiß auch, dass auch vieles geschehen ist in den Klöstern, was ich jetzt hier nicht beschreiben will. Natürlich gibt es da auch viele, die es wirklich ernst gemeint haben. Das wollen wir niemand absprechen. Dann 550, die Einführung des Sterbesakraments, man sagt auch die letzte Ölung. Das ist, wenn ein Mensch, ein Katholik, auf dem Sterbebett liegt, kommt der Priester und salbt ihn nochmal mit Öl und führt dieses als sakramentale Handlung durch. Und dann kann dieser Katholik, wenn er alle Sakramente eingehalten hat, außer dem Priestertum, hat ja nicht jeder, dass er dann in den Himmel kommt. Das ist aber auch so eine Beruhigungskissen. Der braucht dann keine persönliche Bekehrung und Wiedergeburt. Er hat einfach die Sakramente bekommen und ist im katholischen Glauben geblieben. So wird den Katholiken beigebracht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Also die letzte Ölung habe ich noch nicht bekommen, aber ich wurde katholisch notgetauft. Dann hatte ich die Kommunion und die Firmung und fast hätte ich sogar noch die Priesterweihe bekommen, wo ich schon evangelisch war, weil es gibt im evangelischen Bereich hunderte heimlich zu Priestern geweihte evangelische Pfarrer. Und einer davon, sogar ein Bischof, der evangelischer Theologieprofessor ist, aber heimlich katholischer Bischof, wollte mich zum Priester weihen. Ich habe es aber abgelehnt. Gott sei Dank. Ja, also da gibt es vieles, was man gar nicht so weiß. Und deshalb wundern wir uns nicht, dass auch die Evangelikalen Richtung Rom marschieren. Diese Agenten sitzen schon längst in unseren Reihen. Jetzt hoffentlich nicht hier heute, aber wenn man irgendwo zu einer evangelikalen Großveranstaltung kommt, sind überall schon Veränderungsagenten. Dann 592, die Behauptung eines Fegefeuers nach dem Tod. Es gibt eine Stelle, gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch? Das ist aber ein Vergleich. Das heißt nicht, dass es wirklich ein Feuer gibt, sondern die werden gerade noch gerettet. In 1. Korinther 3, wo es um das Preisgericht geht, die einen bauen auf Gold, Silber, Edelsteine, die anderen, also bringen Gold, Silber, Edelsteine als Frucht hervor, die anderen Holz, Heu und Stroh oder Stoppeln, und die werden doch wie durchs Feuer gerade noch gerettet. Aber die müssen nicht durch ein Fegefeuer. Das ist eine katholische Sonderlehre, wo gesagt wird, nach dem Tod kann sich noch was ändern. Wenn du Geld zahlst, wenn du Werke bringst für die Toten, dann kann die Stück für Stück, je mehr du zahlst, aus dem Fegefeuer herausgeholt werden. Das ist der Ablass. Und da entstand ja die Reformation, hat Luther, haben Zwingli und andere gesagt, das geht nicht. Man kann doch unmöglich durch Leistungen, durch Geld Leute aus einem hypothetischen Fegefeuer herausholen. Was für ein Missbrauch. Dann, ich denke, ich lese jetzt einfach nur noch, 688, ein Kreuz aus Holz, Stein oder anderen Materialien soll angebetet werden. Es ist nicht nur eine Erinnerung an die Kreuzigung Jesus, sondern es ist dann oft ein Kruzifix, wo der Leichnam noch hängt. Also die Auferstehung wird hier ausgeblendet, er hängt noch daran und das soll dann angebetet werden. Das sollte man nicht tun. Wir sollen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, so steht es im Johannesevangelium. 715, Heilige sollen im Gebet angerufen werden können. Also das ist Spiritismus, wenn man zu Menschen betet oder sie anruft. 787 nach Christus, Bilder können verehrt werden. Das widerspricht ganz klar 2. Mose 20, dem zweiten Gebot, dem Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, weder dem, was im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Natürlich dürfen wir Fotografien haben, nicht, dass man es falsch versteht, aber wir dürfen kein Bild anbeten, darum geht es. Dann 1074, das ist jetzt schon nach der Spaltung von der Ostkirche, und deshalb dürfen die ostkirchlichen Priester heiraten, nur die Bischöfe dort nicht. Aber im Katholizismus dürfen auch die Priester, die einfachen Priester, nicht heiraten. Ehelosigkeit, Zölibat, gegen 1. Timotheus 4, 1-5, wo heißt, es werden falsche Lehren kommen. Sie gebieten, nicht zu heiraten und gewisse Speisen zu meiden. Das wird als Irrlehre dort bezeichnet im Neuen Testament. 1100 werden Seelenmessen für Verstorbene eingeführt, die auch viel Geld bringen natürlich. Dann 1115, der Ablass wird jetzt offiziell eingeführt. Der Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegefeuer durch Bußleistungen oder Geld. Aber vorher schon vorbereitet im Volksglauben. Dann 1208 das Rosenkranzbeten eingeführt. Das ist ein Gebet zu Maria, was ja nicht geht. Sie ist ja auch ein Mensch, wie wir, besonders gewürdigt und auserwählt, Spiritismus. 1215 die Transsubstantiationslehre. Sprecht es mal nach, nein, lieber nicht. Das heißt praktisch, Umwandlungslehre einer Substanz. Substanz, die wird umgewandelt, trans, ja. Und das wird dogmatisiert, dass also das Brot und der Wein sich substanziell, materiell verwandeln in den Leib und das Blut Jesu Christi zur Sündenvergebung. Wenn man also die Hostie nimmt, man bekommt ja nur die Hostie heutzutage im Katholizismus, dann werden angeblich die Sünden einfach vergeben. Natürlich sollte der Glaube im Katholischen schon auch da sein, im katholischen Sinne. Aber ich habe ja schon gesagt, dass das grundlegend falscher Ansatz ist in der katholischen Messe. Dann 1246 die Einführung von frohen Leichnam. Das ist die Verehrung des sogenannten Leibes Christi bzw. der Hostie im Tabernakel, der dann über die Felder getragen wird. Dann werden die Felder gesegnet, damit es besser wächst. Man kann beten, dass Gott Regen schenkt. Man kann beten, dass es gut wächst. Aber doch keine magischen Rituale hier vollführen und damit Weihrauch und so, das ist alles gar nirgends in der Bibel vorgeschrieben, dass man sowas machen soll. Es kommt aus der Volksfrömmigkeit, aus dem Heidentum. Übrigens, die katholischen Heiligen sind nichts anderes als die früheren heidnischen Götter, der Gott des Feuers, der Gott der Heilkraft und so weiter. Das hat man einfach dann versucht zu christianisieren, dieses Heidnische, anstatt es ganz abzuschaffen. Man hat nicht gewagt, einen Schnitt zu machen zum Heidentum, und hat es dann assimiliert, integriert und christianisiert. Das ist aber der falsche Weg. Man hätte sagen sollen, trennt euch ganz von allem Heidnischen, folgt allein Jesus Christus nach. Dann 1414, sind wir noch, ja, das war noch da unten, Entziehung des Weines, das Kirchenvolk bekommt nur noch die Hostie, das Brot. Und das steht gegen Matthäus 26, Vers 27, wo der Herr Jesus sagt, trinket alle daraus. Aus dem Kelch des Herrn. Trinket auch daraus, nicht nur das Brot nehmen. Dann kam ja jetzt bereits zur Zeit der Reformation, da hat Luther noch gelebt, als das Tridentinische Konzil anfing, kam das Konzil von Trient, Italien, mit folgenden Beschlüssen der katholischen Kirche. 1563 wurde gesagt, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen, und zwar aus der Kirche und auch von der Erlösung. Also man hat es abgelehnt, dass der Mensch allein durch den Glauben gerettet wird. Es müssen auch die Werke als Heilsbasis dazukommen. Nun, wir als evangelische Christen tun auch gute Werke, aber nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind aus Liebe und Dankbarkeit. Das entkrampft uns und wenn man es nur unter Druck tut, kann nichts dabei rauskommen, ja? Ich muss das jetzt und muss das. Genau wie im Islam, diese 5 Säulen. Du musst dann 5-mal am Tag und alles und so weiter. Das ist nicht richtig. Aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn helfen wir dem anderen, dienen dem Nächsten. Ja, dann das Zweite, und zwar noch viel anderes, aber das Zweite hier, wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, der sei ausgeschlossen. Das, was ich gerade gesagt habe. Und dann wurden auch 1564, es gab ja mehrere Sitzungen dieses Tridentinischen Konzils über Jahrzehnte hinweg, wurden die Apokryphen zum Wort Gottes erklärt, also die Makkabäerbücher, Jesus Sirach, Tobias und wie diese Bücher alle heißen, wo zum Teil Sonderlehren vorkommen, etwa das Gebet für Verstorbene, was sich in der wirklichen Bibel im Wort Gottes nicht findet. Dann in neuerer Zeit gab es immer noch neue Lehren, die sogar zu unfehlbaren Dogmen hochstilisiert wurden. Und deshalb, ich muss so sagen, ist leider die katholische Kirche nicht reformierbar. Sie haben selber sich gebunden, haben gesagt, das sind unfehlbare Dogmen, die niemals widerrufen werden können, außer man würde die katholische Kirche auflösen und sie zu einer bibeltreuen Gemeinde neu gründen. Das wäre der einzige Weg. Und das haben wir auch gemacht in Pforzheim. Als ehemaliger Katholik habe ich mit anderen zusammen eine bibeltreue Gemeinde gegründet. Die einzelnen Katholiken können das tun, aber Rom selber wird das nicht können, weil sie haben sich fest zementiert in ihrem Dogmensystem und kommen da nicht mehr raus. Wollen es auch gar nicht, denke ich. Wenn sie die Bibel wirklich lesen würden in einer unverfälschten Übersetzung, man kann nur beten, vielleicht erkennen es doch manche. Jedenfalls, dann kamen diese drei unfehlbaren Dogmen in Anführungsstrichen. 1854, die unbefleckte Empfängnis Marias wird dogmatisiert. Das heißt, nicht nur Jesus sei durch unbefleckte Empfängnis zur Welt gekommen, sondern auch schon die Mutter Maria. Ja, wenn man das weiterdenkt, muss man zurückgehen bis zu Adam und Eva. Sind alle irgendwann unbefleckt empfangen, gibt es gar keine Sünde mehr. Mal logisch zu Ende gedacht. Wo soll man da aufhören jetzt? Das ist völlig unbiblisch. Nirgends wird das gesagt. Und das ist durch Visionen, ich glaube von der Soubirous, von dieser Nonne entstanden, okkulte Inspirationen. Bernadette Soubirous, die hat das so empfangen. Ich weiß aber nicht genau, es kann auch sein, es war auch die andere Lehre. Es war diese Lehre mit der unfleckten Empfängnis. Und dieser Bernadette Soubirous, nämlich in der Höhle, ich glaube in Lourdes war es, ja? Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, ist immer wieder diese liebe Frau erschienen, die gesagt hat, betet den Rosenkranz. Das war eindeutig eine falsche, eine dämonische Inspiration, weil es dem Wort Gottes widerspricht. Ein falscher Prophet wird daran erkannt, dass es der Bibel widerspricht. Also 1854, da wird also behauptet, Maria habe Jesus geboren, weil sie selbst sündlos war. Wäre Maria sündig gewesen, hätte auch Jesus Sünde gehabt. Aber das ist falsch, weil ja der Heilige Geist das bei Maria alles in dem Moment, wo Jesus gezeugt wurde, hinweggenommen hat. Und sie braucht aber auch die Reinigung durch Jesus. Sie ist nicht selber sündlos. Nur die Geburt Jesu, die Zeugung der Geburt Jesu, ist ohne Sünde geschehen. Und das steht eben gegen Römerbrief 3, Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer, auch nicht Maria. Sonst müsste stehen außer Jesus und Maria, steht aber nicht. Dann 1871 wird die Unfehlbarkeit des Papstes behauptet und dogmatisiert. Und zwar dann, wenn er ex cathedra, nämlich auf dem römischen bischöflichen Lehrstuhl, ausspricht. Nicht alles, was er sagt, ist unfehlbar, das sagen sie schon auch, aber wenn er vom Lehrstuhl ausspricht. Da wurde der Papst unglaublich überhöht, auch über das Konzil, über die Bischofskollegien und so weiter, über die Kardinäle. Und nämlich das ist geschehen, als der Kirchenstaat immer mehr eingeschränkt und bekämpft wurde, als die italienische Regierung nur noch den Vatikan übrig gelassen hat, diese, ich glaube, 2 Quadratkilometer, was das dort sind. Dann hat man gesagt, jetzt steigern wir unsere Macht, wenn wir sie politisch nicht mehr so haben, ins Geistliche unbegrenzt als unfehlbares Papsttum. Das war die Reaktion darauf. Und als es verkündet wurde im Petersdom, ging ein Gewitter über Rom, wie es noch selten eins gegeben hat, ein Sprechen Gottes. Es wurde uns überliefert in den Dokumenten. Und dann 1950 erst, 8 Jahre vor meiner Geburt, man muss sich's vorstellen, da wurde dann die Lehre verkündigt, Maria sei leibhaftig zum Himmel aufgefahren. Ich mache es kurz, ich frage euch einfach, wo steht das in der Bibel? Bitte, Antwort. Nirgends. Volksaberglaube. Ja, ich möchte schließen jetzt, mache es jetzt ganz kurz mit einem Zitat aus dem Jahr 1963. Sie ist ja schon lange heimgegangen, ich war auch bei ihrer Beerdigung dabei in Sabelstein, bei Teinacht Sabelstein. Sie hat in Beatenberg lange gelebt, mit Saturn in Wasserzug zusammen, dort die Bibelschule begründet. Dr. Gertrud Wasserzug-Träder, wer kennt den Namen überhaupt noch heute? Ja, doch einige, die Älteren auf jeden Fall. Nicht alle ihren Lehren teile ich, aber es war doch noch eine, auch Glaubensmutter, die auch vielen zum Segen wurde, auch als Frau in diesem Sinne durch ihre Schriften. Und sie hat angesichts der rasch anwachsenden ökumenischen Bewegung schon in den 60er Jahren, als ja der ökumenische Weltkirchenrat immer mehr gekippt ist, Richtung interreligiöse Ökumene, hat sie folgendes warnende Wort an eine endzeitreife Christenheit gerichtet. Und das ist so gut, dass ich das einfach hier ans Ende meiner Predigt heute stellen möchte. Aus ihrer Schrift ein ernstes Wort zur ökumenischen Bewegung. Sie sagt, wir wissen, dass wir uns mit unserer kritischen Zurückhaltung außerhalb der größten kirchlichen Bewegung unserer Zeit stellen. Wir wissen, dass wir damit den Weg wählen, außerhalb des Lagers zu gehen, um Jesu Schmach zu tragen. Es wird die große Zeit der Verfolgung der wahren Gemeinde Jesu einsetzen, durch die Kirche des Abfalls. Wir werden dann als die Ketzer der neuen Zeit der Kirche gebrandmarkt und verfolgt, sagte sie schon in den 60er Jahren. Wir sehen deutlich, dass die Entwicklung dieser größten kirchlichen Bewegung unserer Zeit, also dieser ökumenischen Bewegung, hinführen muss zu dem, was der Prophet des Neuen Testaments in der Offenbarung, Johannes Offenbarung, sieht, nämlich eine Kirche des Abfalls, eine Weltmachtkirche. Wir müssen uns bereit machen zu dem größten aller Kämpfe, zu einer Auseinandersetzung innerhalb der christlichen Kirche zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Christus und Antichristus, zwischen dem Heiligen Geist und dem falschen Propheten. Lasst uns der Versuchung einer unbiblischen Vereinigung widerstehen, wie Jesus ihr widerstanden hat. Und lasst uns völlig klar die Bewegung unserer Zeit sehen und beurteilen und Stellung dazu nehmen. Wer Ja zu Jesus und der Einheit der wahren Gemeinde sagt, der muss Nein sagen zu einer organisatorischen Vereinigung von Kirchen, die auf einem menschlichen Fundament aufgebaut ist, die von einem menschlichen Geist durchströmt ist und die ein menschliches, also humanistisches Ziel hat. Soweit Dr. Gertrud Wasserzog in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie ist beim Herrn, wir stehen noch mitten in diesem Kampf, mögen wir dem Herrn treu bleiben und mögen wir dieses warnende und wegweisende Wort auch heute in dieser Endzeit wirklich von ganzem Herzen befolgen. Amen.